Ja, guten Morgen. Guten Morgen, Geschwister, liebe Geschwister, guten Morgen, liebe Freunde. Ein wunderschönes Lied. Kommt man nach Berlin und lernt gleich ein schönes neues Lied kennen. Müssen wir noch übersetzen, dann können wir es auch in Boston singen. Schön wieder bei euch zu sein. Irene und ich reisen zusammen. Bin auch in Sachen Europäische Missionsgesellschaft unterwegs. Das ist mein Beruf, meine Berufung und ich bin da sehr dankbar dafür. Danke, Klaus, für deine lieben Worte. Es ist immer ermutigend, mit Brüdern und Schwestern zusammen zu sein, die mit Eifer zuhören. Und ich habe eine Predigt heute, die ist sehr, sehr grundsätzlich. Das ist eine sehr basisorientierte Predigt. Ich denke, für viele von euch sind die Bibelstellen, über die ich rede, nicht neu. Für viele von euch ist hoffentlich der Inhalt nicht neu. Aber was wir oft brauchen, ist, wir müssen öfters mal hingehen und in unserem Haus, das wir so haben, in den Keller gehen und mal nachschauen, ob das Fundament wirklich noch intakt ist und nachschauen, ob das Fundament wirklich solide ist. Jesus hat ja auch davon gesprochen, dass man nicht auf Sand bauen soll. Das Beispiel oder das Bild von dem Haus, das unser Leben repräsentiert, das kommt ja, wenn man so will, von Jesus. Und immer wieder nachzudenken, ist denn mein Haus wirklich solide gebaut? Ich glaube, der Scott hat letztes Mal über Stürme gepredigt, die in unser Leben kommen. Stürme kommen in unser Leben. Die Frage ist nur, ist es Irma Stärke oder ist es etwas weniger? Die Frage ist nur, wann und wie stark. Der nächste Sturm kommt auch in dein Leben. Und dann ist die Frage, ist das Haus, ist das Leben, das ich liebe, ist es solide? Wird es dem Sturm widerstehen? Ich wollte auch noch euch daran erinnern, dass der September ist der Monat des Gebets in der Europäischen Missionsgesellschaft. Wir haben ein Month of Prayer for Missions. Wir beten heute über Moldawien oder die Republik von Moldova, kleines Land zwischen Rumänien und der Ukraine. Wir haben in unserer Gemeinschaft auch eine Gemeinde dort, 75 Geschwister. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, könnt ihr euch bei der Europäischen Missionsgesellschaft auf den E-Mail-Verteiler setzen lassen. euromissions.org, und dann kriegt er für den Rest des Monats noch jeden Tag eine neue E-Mail und da könnt ihr für jeden Tag für ein anderes Land in Europa beten. Aber ich wollte auch nicht vergessen, nochmal Danke zu sagen an Scott und Lynn. Scott und Lynn, ihr seid nicht nur tolle Freunde und tolle Freunde geworden. Und das an sich ist schon Grund zur Dankbarkeit genug, mit euch zusammen zu sein. Es ist inspirierend, es ist lustig, es ist tief. Und die Liebe, die ihr Irene und mir jetzt durch viele Jahre hindurch gezeigt habt, wir sind sehr dankbar dafür. Auch ihr habt Stürme in eurem Leben und wie ihr den Stürmen widersteht, wie ihr auf Gott vertraut und wie ihr Glauben habt, das ist echt inspirierend für mich. Und wir wissen nicht, wo Gott euch hinsenden wird, aber wir wissen, dass Gott euch segnen wird, weil ihr habt euer Leben auf ein solides Fundament gebaut. Wenn ich mal groß bin, will ich so werden wie ihr. Vielen Dank. Lass uns beten. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt, dein Reich komme, Dein Wille geschehe auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Gib uns unser tägliches Brot und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns vor dem Bösen. Denn dir gehört das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Also eine grundsätzliche Predigt über das Reich Gottes. Und wenn ich jetzt das Reich Gottes sage, dann vermute ich ziemlich stark, dass das sofort irgendwelche Gefühle auslöst. Worte bewirken etwas in uns. Worte sind nicht neutral. Worte können bei uns Dinge auslösen, die mit der Vergangenheit zu tun haben, die mit unserem Leben zu tun haben, die mit unserer Kultur zu tun haben. Das Wort Reich ist nicht unbedingt ein Wort, was man leichtfertig und beliebig in Deutschland benutzen kann. In den USA kann man das benutzen, obwohl es wird da nicht benutzt. Das Wort Reich Gottes heißt ja eigentlich nicht Reich Gottes, sondern Königtum oder Königreich. Man kann auch sagen, es ist das Wort, das man mit Herrschaft Gottes übersetzen kann. Ich möchte euch darauf hinweisen, wenn ich das sage, dass wenn ihr die Bibel lest, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir die Bibel zusammen lesen, dass wir uns immer wieder und immer wieder und immer wieder Gedanken machen sollten, was lösen diese Worte bei uns aus? Weil die Worte werden beeinflussen, wie leicht oder wie schwer es uns fällt, nicht nur das zu verstehen, was wir lesen, sondern es auch anzunehmen. Das Reich Gottes oder die Basileia, das Königtum, das Königreich Gottes, ist ein Baustein, ist ein ganz fundamentaler Baustein von dem, was wir glauben. Und die erste Frage, die ich heute habe, ist, was wollte Jesus eigentlich? Was wollte Jesus? Wir alle glauben an Jesus, wir hoffentlich glauben alle, dass Jesus Gottes Sohn war. Wenn du ein Besucher bist und das noch nicht glaubst, das wollen wir, dass du das glaubst, weil das ist die Wahrheit. Das ist auch so ein Wort, Wahrheit. Bei uns gibt es inzwischen das Wort Fake News. Man hat oft News oder Neuigkeiten mit der Wahrheit gleichgesetzt, die stattfindet irgendwo. Wir glauben im Wesentlichen, was wir in der Zeitung lesen oder im Fernseher sehen. Und doch sind wir mehr und mehr uns bewusst, dass da vieles entweder nicht stimmt oder nicht ganz stimmt. Und viele von uns, und das ist unsere Kultur, das ist die Kultur in USA, das ist auch die Kultur in Deutschland, wir denken, dass uns absolute Wahrheit verdächtig sein sollte. Absolute Wahrheit gibt es eigentlich nicht. Absolute Wahrheit, die Wahrheit, die für uns alle zutrifft. Viele Leute glauben das nicht mehr. Viele Leute glauben, dass was ich glaube, was ich weiß, das ist Wahrheit. Was du weißt, das ist deine Wahrheit. Da wird schon Missbrauch mit dem Wort Wahrheit betrieben, wenn man das so sagt, weil das Wort Wahrheit ist was Absolutes. Es ist was, was für alle gilt. Und wenn wir die Bibel lesen, dann müssen wir uns immer wieder vor Augen halten, das ist absolute Wahrheit, was wir lesen. Die meisten Historiker zweifeln nicht an, dass Jesus als Person existiert hat. Aber es gibt eine große Zwietracht, eine unterschiedliche Meinung darüber, wer er wirklich war. Und die Frage, war er Gottes Sohn, ist die absolut zentrale Frage, die auch du und ich uns immer wieder überlegen sollten. Und wir tun uns schwer damit, weil er war Gottes Sohn, er war Mensch wie du und ich. Er hat mit denselben Anfechtungen gekämpft, dieselben Versuchungen gehabt wie du nicht. Und doch war er
Gottes Sohn. Und wir müssen vorsichtig sein, wenn wir ihm zuhören. Und wir wollen das heute Morgen machen. Wir müssen vorsichtig sein, dass wir nicht das, was er sagt, schon vorbelegen mit Gefühlen oder Konzepten, die da nicht stehen, die er nicht sagen wollte, die von uns kommen. Die Herrschaft Gottes, das Reich Gottes, die Gottesherrschaft. Als ich Christ geworden bin, das war 1986, das ist in Boston passiert. Das ist ja fast respektlos, das so zu sagen, aber das hat Gott sich gut überlegt. Der Gott hat gesagt, der Waldo, das ist so ein verstockter, stolzer, deutscher, humanistischer Atheist. Der hat nicht zugehört, richtig, zu Hause, weil er ist religiös aufgewachsen. Und der ist von zu Hause weggegangen mit einer riesen Aversion gegen alles, was mit Religion zu tun hatte. Und hat gesagt, ich will damit nichts zu tun haben. Religion ist Unsinn. Und ich habe tolle Eltern. Mein Vater lebt nicht mehr, habt euch das früher schon mal gesagt. Ich habe tolle Eltern, aber sie haben mir nicht die Faszination an Gott, die Faszination an Jesus beibringen können. Haben sie nicht geschafft. Und ich bin weggegangen als Atheist und habe eine Frau geheiratet, die war auch Atheist. Und wir waren uns einig. Und wir sind nach Boston gegangen. Lange Rede, kurzer Sinn. Was mir in Boston so geholfen hat, war, dass ich die Bibel auf Englisch gelesen habe. War die NIV, die New International Version, einfaches Englisch, leicht zu verstehen. Ganz, ganz, ganz wichtig. Alle Begriffe waren neu für mich. Alle Begriffe waren neu für mich. Und dann bin ich ja irgendwann mal nach Deutschland gekommen, nach vielen, vielen, vielen Jahren und habe meine erste deutsche Predigt gepredigt und dann haben mir, das kann sogar hier gewesen sein oder in München, ich weiß es nicht mehr, aber im Prinzip haben mir die Geschwister mit viel Liebe und Geduld gesagt, du, die Worte, die du da so verwendest, die verwendet man bei uns nicht. Das sagt man nicht. Man sagt nicht Königreich. Ich habe immer vom Königreich Gottes erzählt. Und die Leute haben immer gesagt, wo, das ist das Reich Gottes. Man sagt Reich Gottes, nicht Königreich. Und das ist wichtig. Ich will die richtigen Worte verwenden. Und ich hoffe, ich habe das im Großen und Ganzen gelernt. Obwohl, hin und mal wieder, bin ich mir sicher, denkt ihr, naja, man hört, dass er in den USA lebt. Aber es hat mir extrem geholfen, dass die Worte nicht vorbelegt waren, dass ich die Bibel neu lesen konnte, dass ich die Bibel frisch mit neuem Herzen, mit neuem Verständnis lesen konnte. Und du und ich, wir können wirklich gut werden darin, die Bibel immer wieder neu zu lesen, immer wieder neu zu lesen. Du und ich, wir werden die Bibel nie ganz begreifen. Die Bibel ist so unglaublich tief. Ein Grund, warum ich gern Lehrer bin und sein will, ist, weil ich die Bibel das absolut faszinierendste Buch finde, was es gibt. Ich habe viele Bücher, ich lese viele Bücher, ich lese dauernd. Es gibt kein Buch wie die Bibel. Und es gibt auch kein Buch, was ich einerseits so liebe und so viel verstehe und auf der anderen Seite so wenig verstehe. Und so oft das Gefühl habe, ich kratze eigentlich nur so an der Oberfläche. Aber wir müssen immer wieder lernen, die Bibel neu zu lesen. Immer wieder zu sagen, lass mich mal drüber nachdenken, diese Selbsterkenntnis zu haben, von der wir am Freitagabend gesprochen haben. Dieses Selbst, ich kenne mich ja, ich weiß ja, wo ich reagiere. Ich weiß ja, was, ich kenne mich doch eigentlich. Da kann man besser werden. Und wenn du die Bibel liest, denk immer wieder drüber nach, was lösen Worte bei dir aus. Und Jesus ist gekommen. Und ich glaube, Jesus ist gekommen, um das Reich Gottes zu verkündigen und einzuleiten. Wenn jemand dich fragt, warum ist Jesus gekommen, da gibt es viele gute Antworten. Jesus ist gekommen, damit wir Gott sehen, damit wir lernen, wie Gott wirklich ist. Jesus ist gekommen, um für meine Sünden am Kreuz zu sterben. Jesus ist gekommen, um mir vorzuleben, wie ich leben soll. Jesus ist gekommen, um mir zu erklären, um mich zu lehren, Entschuldigung, um mich zu lehren, wie ich leben soll. Das ist alles richtig. Aber wenn ihr sehr sorgfältig vor allem durch die Evangelien lest, dann werdet ihr sehen, dass Jesus immer wieder gesagt hat, ich bin gekommen, um das Reich Gottes zu verkündigen. Ich bin gekommen, um die Herrschaft Gottes zu verkündigen. Ich bin gekommen, um die Herrschaft Gottes einzuleiten. Ganz wichtig. Jesus hat gesagt, die Herrschaft Gottes, die sichtbare Herrschaft Gottes beginnt mit mir. Das ist ganz wichtig. Gott hat immer geherrscht. Gott herrscht immer. Gott hat auch zu Zeiten von Abraham geherrscht. Aber das Reich Gottes, das Königreich, das Basileia, ist mit Jesus gekommen. Das ist der erste Grundstein, der erste Punkt der Predigt heute. Das musst du dir ganz klar machen. Das musst du wirklich als Basis ganz tief verstanden haben. Mit Jesus ist das Reich Gottes sichtbar auf diese Erde gekommen. Schlagt mal auf im Lukas Kapitel 17. Ich springe jetzt ein bisschen vor. Da ist eine Stelle von vielen Stellen, die über das Reich Gottes spricht. Lukas 17, Vers 20. Und das bringt uns sofort zum zweiten Punkt. Ich habe jetzt euch keine Bibelstellen darüber angegeben, die darüber reden, dass Jesus das Reich Gottes verkündet hat und dass er gesagt hat, es ist da. Ihr könnt selber die Evangelien lesen. Da sind massenhaft Beispiele. Fast jedes Mal hat Jesus gesagt, ich bin gekommen, um das Reich Gottes zu verkünden. Aber hier ist eine wichtige Stelle, Lukas 17, Vers 20. Die Pharisäer fragten Jesus, wann das Reich Gottes komme. Die Leute, die die Bibel verstanden haben, haben immer wieder gefragt, ja, wann kommt denn das Reich Gottes? Die Leute, die das Alte Testament verstanden haben, wussten, dass das Reich Gottes kommen würde. Sie wussten, dass es noch nicht gekommen war. Die Pharisäer fragten also Jesus, wann das Reich Gottes komme. Darauf antwortete er, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Anzeichen erkennen kann. Man wird auch nicht sagen können, seht, hier ist es oder es ist dort. Nein, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Das Reich Gottes ist mitten unter euch, hat Jesus gesagt. Und das ist eine Stelle, wo sich die Bibelübersetzer und die Theologen lange gestritten haben und zum Teil immer noch streiten. Weil die Frage mitten unter euch kann man unterschiedlich interpretieren. Ich habe euch jetzt das vorgelesen, was die Neue Genfer Übersetzung übersetzt hat. Der Luther hat gesagt, was hier stehen würde, ist, dass das Reich Gottes in euch individuell gekommen ist. Für Luther war das eine sehr, sehr persönliche Sache. Er hat gesagt, das Reich Gottes ist in euch gekommen. Inwendig, hat der Luther übersetzt. Ich glaube, der Luther hat Unrecht gehabt. Ich glaube, das, was Jesus gesagt hat und sagen wollte, ist, dass es mitten unter euch, plural, mehrere Personen gekommen ist. Der Grund, warum ich glaube, ein Grund, warum ich glaube, dass das stimmt, ist, weil Jesus hat zu den Pharisäern gesprochen. Es ist unmöglich, dass Jesus zu den Pharisäern gesagt hat, unter euch, in euch inwendig ist das Reich Gottes gekommen. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Er hat ihnen ja gesagt, ihr habt das Reich Gottes verloren. Da kommen wir gleich drauf. Das heißt, was Jesus gesagt hat, das Reich Gottes ist jetzt, wo ich unter euch stehe, in eure Mitte, unter euch gekommen. Die Gottesherrschaft brach mitten in unserer Welt an und sie meinte nicht nur die Innerlichkeit. Natürlich ist deine Innerlichkeit dabei. Du musst das Reich Gottes auch in dir haben. Du musst es verstehen, du musst es verinnerlichen und du musst den Wunsch haben, im Reich Gottes zu sein. Das Reich Gottes, so wie Jesus es beschrieben hat, ist was ganz Dynamisches. Man geht in das Reich Gottes hinein. Man wird im Reich Gottes sein. Es ging Jesus nicht zuallererst um die Seele, es ging Jesus zuallererst um die Gemeinschaft. Schwierig, vielleicht das richtig zu verstehen, weil wo ist denn jetzt das Reich Gottes? Ist es in der Gemeinde Christi in Berlin? Ist es in der ICOC? Ist es in der katholischen Kirche? Wo ist es denn genau? Und hat Waldo nicht gerade gebetet, dein Reich komme? Hat Jesus nicht auch gesagt, das Reich Gott soll doch bitte kommen? Heißt das nicht, dass das Reich Gottes ja doch eigentlich noch gar nicht da ist? Und es ist ganz wichtig, sich das klar zu machen. Das Reich Gottes, die Gottesherrschaft besteht aus den Menschen, die sich entschieden haben, Gott Herr zu machen in ihrem Leben. Es besteht aus den Menschen, die sich entschieden haben, in die Herrschaft Gottes einzugehen. Das ist der Sprachgebrauch, den Jesus immer wieder und immer wieder benutzt. Das Reich Gottes besteht aus Menschen, die sich entschieden haben, Jesus ihren Herr zu machen. Ich glaube, das Reich Gottes geht durch die Gemeinden durch. Ich glaube, in der Boston Church of Christ, da sind viele, die sind im Reich Gottes. Ich befürchte, es sind nicht alle im Reich Gottes. Wenn jemand nicht im Reich Gottes sein will, wenn jemand nicht im Reich Gottes leben will, dann ist er nicht im Reich Gottes. Jesus zwingt keinen, Gott zwingt keinen, in das Reich Gottes zu gehen. Das heißt nicht, dass wir uns jetzt unsicher sein müssen, bin ich jetzt gerettet oder nicht gerettet. Aber wir sollen uns bewusst sein, was Jesus gelehrt hat. Jesus hat gesagt, du bist entweder im Reich Gottes oder nicht. Und ich denke, es gibt eine sichtbare Wirklichkeit und eine unsichtbare Wirklichkeit. Das Reich Gottes ist natürlich viel, viel mehr als die Menschen, die jetzt sich entschieden haben, unter die Herrschaft Gottes zu treten. Es sind die unsichtbaren Mächte, die wir nicht verstehen. Es sind die Engel da, die guten Mächte, die wir nicht verstehen oder nicht sehen. Es ist das Weltall da, das wir teilweise zu verstehen denken. Das ist alles unterm Reich Gottes, aber unsichtbar oder noch unsichtbar. Und es gibt das sichtbare Reich Gottes, das besteht aus seinem Volk. Das besteht aus dem Volke Gottes. Warum ist das so wichtig? Warum ist das so schwer? Wir leben in einer Welt, wo Individualismus extrem wichtig ist. Viele von uns sind von dem Gedanken beeinflusst, dass mein Glaube ist was zwischen mir und Gott ist. Es ist zwischen mir und Gott. Und ja, das ist natürlich nicht falsch, aber es ist viel mehr als zwischen mir und Gott. Liebe Gott, deinen Herr, mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand, mit deiner ganzen Kraft und liebe deine Nächsten wie dich selbst. Es ist horizontal und vertikal. Ich kann nicht Gott lieben, wenn ich nicht sein Volk liebe. Ich kann nicht Gott lieben, wenn ich nicht die Menschen liebe. Schlag mal auf in Matthäus 21, Vers 42. Das Volk Gottes, das Reich Gottes auf dieser Erde, das war doch eigentlich das Volk Israel. Das war doch das auserwählte Volk. Das war doch eigentlich das Volk, wo Gott gesagt hat, durch euch soll meine Herrschaft sichtbar sein auf dieser Erde. In Matthäus 21, Vers 42 ist das Gleichnis von dem Gutsbesitzer. Vers 33, hört noch ein anderes Gleichnis. Ein Gutsbesitzer legte einen Weinberg an umgab ihn mit einem Zaun, hob auf dem Gelände eine Grube zum Keltern des Weins aus und baute einen Wachturm. Dann verpachtete er den Weinberg und verreiste. Als die Zeit der Weinlese kam, schickte er seine Diener zu den Pächtern, um seinen Anteil am Ertrag abholen zu lassen. Doch die Pächter packten seine Diener. Einen verprügelten sie, einen anderen schlugen sie tot und wieder einen anderen steinigten sie. Da schickte der Gutsherr andere Diener, eine größere Anzahl als beim ersten Mal. Aber mit denen machten sie es genauso. Zuletzt schickte er seinen Sohn zu ihnen, weil er sich sagte, es ist mein Sohn, vor ihm werden sie Achtung haben. Doch als die Pächter den Sohn sahen, sagten sie zueinander, das ist der Erbe. Kommt, wir bringen ihn um, dann gehört das Erbe uns. Und sie packten ihn, stießen ihn zum Weinberg hinaus und brachten ihn um. Was wird nun der Besitzer des Weinbergs mit diesen Pächtern machen, wenn er zurückkommt? Sie antworteten, ein böses Ende wird er diesen bösen Leuten bereiten und den Weinberg wird er an andere verpachten, die ihm zur gegebenen Zeit den Ertrag abliefern. Da sagte Jesus zu ihnen, habt ihr jenes Wort in der Schrift nie gelesen? Der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Das hat der Herr getan. Und es ist etwas Wunderbares in unseren Augen. Und dann in Vers 43. Deshalb sage ich euch, das Reich Gottes wird euch weggenommen und einem Volk gegeben werden, das die rechten Früchte hervorbringt. Wer auf jenen Stein fällt, wird zerschmettert und der auf den der Stein fällt, wird von ihm zermalmt. Als die führenden Priester und Pharisäer diese Gleichnisse hörten, war für ihnen klar, dass sie damit gemeint waren. Was Jesus hier sagt, ist Gott wollte, dass das Volk Israel, das auserwählte Volk ist, Gott wollte, dass seine Gottesherrschaft im Volk Israel ausgelebt wird auf dieser Erde. Aber das Volk Israel hat den Ruf letztendlich nicht verstanden oder nicht verstehen wollen. Das ist eine ernsthafte Sache. Und die Pharisäer haben es verstanden. Die haben verstanden, was Jesus zu ihnen gesagt hat. Sie wussten genau, wovon er spricht. Die Gottesherrschaft, die mit Jesus angefangen hat, ist nicht das Volk Israel. Die Gottesherrschaft besteht von denen, die sichtbare Gottesherrschaft besteht aus den Menschen, die sich entschieden haben, Gott Herr zu machen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ist das denn, wenn Gott herrscht? Wie ist das denn, wenn man im Reich Gottes, unter der Gottesherrschaft lebt? Und da hat Jesus seine Gleichnisse erzählt. Und auch hier wieder, es ist faszinierend zu sehen, wie viele dieser Gleichnisse über das Reich Gottes sind. Die meisten Gleichnisse sind Erklärungen zum Reich Gottes. Jesus hat immer wieder Gleichnisse erzählt. Er hat über 40 Gleichnisse sind in den ersten drei Evangelien berichtet. Von denen wird in den ersten drei Evangelien berichtet. Über 40 Gleichnisse. Die meisten haben etwas direkt oder indirekt mit der Beschreibung des Reiches Gottes zu tun. Warum mit Gleichnissen? Gleichnisse, die zwingen einen nachzudenken. Gleichnisse erklären etwas, was mit präziser Sprache und mit einfacher Sprache ganz eindeutig erklärt wird. Es regt zum Nachdenken an. Und wenn du das Gleichnis mit einem demütigen Herzen verstehen willst, dann verstehst du es auch. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr hindurchkommt, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Gleichnis. Du bist ein Reicher, du willst im Reich Gottes sein. Sehr, sehr schwer. Das größtmögliche Tier und das kleinstmögliche Loch. So schwer ist es. Da gab es Leute, die haben gesagt, nein, das ist nicht so gemeint. Da gab es in Jerusalem ein Tor, das hieß Nadelöhr und das Kamel, stimmt nicht, ist alles Unsinn, ist bibelwissenschaftlich erlegt. Es gab nie ein Tor in Jerusalem, das Nadelöhr hieß. Leute wollen die Gleichnisse so erklären, damit sie ihnen Sinn machen. Jesus hat die Gleichnisse nicht erzählt, um uns ein paar Rätsel aufzugeben, die wir dann irgendwie erklären sollten. Er will uns zum Nachdenken zwingen. Er will sagen, sag mal, du bist doch reich und du bist dir so sicher, dass du im Reich Gottes bist. Warum ist es für einen Reichen so schwer, ins Reich Gottes zu kommen? Je mehr du hast, desto mehr wirst du dich darauf verlassen, was du hast. Das wird dir Sicherheit geben. Das wird dir Erfüllung geben. Das wird dir genau das geben, was du von Gott haben solltest. Und es wird es dir schwierig machen, dich auf Gott zu verlassen. Schlag mal auf in Matthäus 13. Ein anderes Beispiel. Ein anderes Gleichnis. Matthäus 13, Vers 44. Mit dem Himmelreich, Himmelreich übrigens ist ein anderes Wort, was Jesus für Reich Gottes oder das, die Gottesherrschaft benutzt hat. Also Himmelreich, Reich Gottes, Gottesherrschaft, Königreich, Königtum meint bei Jesus dasselbe. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem Schatz, der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß, und dafür den Acker kaufte. Vers 45, mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine besonders wertvolle fand, verkaufte er alles, was er besaß, und kaufte dafür diese eine Perle. Jesus hat sofort zwei Gleichnisse beschrieben, um das Reich Gottes zu charakterisieren. Zuerst hat er einen relativ armen Menschen genommen. Der hatte relativ wenig, der hat auf dem Acker gearbeitet, der hat ihm nicht gehört, dieser Acker. Er war ein Diener vielleicht ein Sklave. Und er ist über diesen Acker gegangen und hat gemacht, was er immer machen musste, gepflügt, gesät, was auch immer. Und da plötzlich stolpert er über irgendwas. Und er gräbt, Schatzsuche. Und er findet einen Schatz, ein wahnsinniger Schatz. Er hat noch nie so einen Schatz gesehen. Er ist unglaublich. Das darf doch nicht wahr sein, dass ich über diesen Schatz stolpere. Ich muss diesen Schatz haben. Ich muss ihn besitzen. Ich gebe alles, was ich habe. Ich verkaufe alles, was ich habe, damit ich diesen Acker kaufen kann, damit dieser Schatz mir rechtmäßig gehört. Diese Begeisterung, diese Freude und diese Bereitschaft, alles, ist auch so ein Wort, alles. Wie wäre es denn mit 10%? Alles. Unangenehmes Wort. Alles. Ach. Wirklich alles. Alles. Mit dem Himmelreich ist es wie ein Kaufmann, ein Reicher, der viel Geld hatte, dem es gut ging. Plötzlich sieht er eine Perle, eine wunderschöne Perle. Ich bin kein Diamantenexperte und auch kein großer begeisterter Mensch für Schmuck oder Diamanten. Aber für Leute, die sowas gut finden, das kann ich mir vorstellen, dass wenn jemand so eine Perle sieht, die wunderschön ist, die Farben, wie das glitzert und wo es so sichtbar ist, wie wertvoll diese Perle ist. Der sieht, die muss ich haben. Er geht hin und er verhandelt und nein, er gibt alles, was er hat, um die Perle zu erhalten. Er denkt überhaupt nicht drüber nach. Ich hoffe, ich habe genug, damit ich diese Perle haben kann. Er verkaufte alles, was er besaß. Wenn du heute Nacht ins Bett gehst, wenn das Einzige, was dir noch von der Predigt in den Ohren klingt, dann möchte ich, dass es alles ist. Nicht, weil ich das will. Ich finde das unangenehm. Mir ist es 10-mal lieber, wenn es jemand sagt, den 10., den 20., den 50., den 80., aber alles. Wir wissen, wovon Jesus spricht. Die meisten von uns wissen, wovon Jesus gesprochen hat. Die meisten von uns saßen irgendwann mal da und sagten, wirklich? Ich kann das Reich Gottes haben. Ich kann mit Gott im Reinen sein. Ich kann ohne Schuld vor Gott stehen. Ich kann ein Leben leben, was Sinn macht. Ich kann ein Leben leben, das von Gott befürwortet, wo Gott sich freut. Ich kann den Schatz haben. Ich weiß noch, wie begeistert ich war den Abend, nachdem ich getauft worden bin. Es war ein heißer Sommerabend. Ich bin durch Lexington gegangen. Und es war diese unglaubliche Freude. Da war ein bisschen Angst dabei. Was wird das wohl genau heißen? Weil wenn du mal alles aufgegeben hast, du verstehst das ja noch gar nicht so richtig in dem Moment. Du verstehst es im Prinzip, aber so richtig merkst du das ja im Laufe der Zeit, was das heißt. Und was ja dann passiert, man vergisst den Schatz oder man hat die Perle verlegt. Wo ist denn die Perle? Ich hab sie damals gekauft. Aber eigentlich ist die Begeisterung verschwunden. Ich weiß, am Sonntagmorgen wird es mir gesagt, alles. Ich weiß es auch. Aber eigentlich, gefühlsmäßig, ich möchte auch schon vorwärts kommen in meinem Beruf. Und ich möchte auch schon meine Lebensversicherung abschließen können. Und es gibt schon so viele Dinge. Ich möchte einen Mann haben. Ich möchte eine Frau haben. Und. Und was passiert ist, dass von dem alles abgezweigt wird. Rein gefühlsmäßig. Das ist keine Entscheidung. Das passiert so. Und dann kommen ja die Leute und sagen, sag mal, sei doch nicht so fanatisch. Sei doch nicht so fanatisch mit deiner Religion. Waldo, your religion is over the top. Du bist zu fanatisch. Es ist ein Unterschied zwischen Fanatismus und Radikalität. Fanatismus ist blind, rücksichtslos, aggressiv. Das Verfolgen eines eigenen Ziels ohne Rücksicht auf die Gesamtheit der Wirklichkeit. Der Zweck heiligt die Mittel. Das ist Fanatismus. Radikalität ist was anderes. Hier ist wieder so ein Wort. Das Wort Radikalität darf man ja gar nicht benutzen mehr heutzutage. Du bist ein Terrorist, wenn du radikal bist. Ein religiöser Radikaler ist ein Terrorist. Das Wort ist belegt. Ich wusste gar nicht, ob ich es überhaupt benutzen sollte heute Morgen. Und dann habe ich nachgeguckt. Radikal heißt im Lateinischen Radix, die Wurzel. Wer radikal ist, geht mit seinem Handeln bis zu den Wurzeln seiner Existenz. Er lebt aus der Tiefe und eben deshalb lebt er ungeteilt und ganzheitlich. Jesus war radikal. Da kannst du, wie wir Schwaben sagen, da kann dir die Maus keinen Faden abbeißen. Das ist so, da kommst du nicht drum rum. Jesus war radikal und Jesus hat von dir und von mir erwartet, dass wir radikal sind. Im biblischen Sinn radikal. Es ist gut, wenn man diese Worte immer wieder einfach klärt. Im biblischen Sinn radikal. Die biblische Herrschaft Gottes. Im biblischen Sinn radikal heißt nicht, ich begreife ja, dass ich mein Leben ändern muss. Aber bitte noch nicht heute. Später ist dazu immer noch Zeit. Jemand, der biblisch radikal ist, der sagt, heute, jetzt, in dieser Stunde, warum warten? Wer radikal ist, kann auch nicht sagen, ein Teil meines Lebens gehört Gott. Mein übriges Leben aber gehört mir und ich mache damit, was mir gefällt. Das ist nicht radikal. Das ist nicht, was Jesus will. Radikal heißt immer heute. Radikal heißt immer ungeteilt. Ganz. Mit Leib und Seele. Mit allem, was ich habe. Mit meiner ganzen Leidenschaft. Das ist radikal. In der U-Bahn gibt es hier interessante Anzeigen. Man fährt hier viel U-Bahn in Berlin. Eine eBay-Anzeige. Worauf wartest du? Trenn dich früher von Sachen von früher. Das hätte Jesus sagen können. Worauf wartest du? Ja, natürlich, eBay hat ein Interesse, dass du Sachen verkaufst bei eBay. Worauf wartest du? Du warst mal radikal, bist nicht mehr radikal. Du hast mal alles gegeben für die Perle, du gibst es nicht mehr oder willst es nicht mehr oder bist dir nicht mehr bewusst, was kannst du machen? Was kannst du machen, wenn du sagst, ja, Waldur, das klingt gut und ich verstehe, aber ich bin einfach nicht da. Was mache ich denn? Jesus hat gesagt in Matthäus 16, Vers 25, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Die Antwort zu der Frage ist einfach Verlieren des Lebens. Das Verlieren des Lebens beginnt täglich. Es beginnt genau da, wo du bist. Ich weiß nicht, was Verlieren des Lebens jetzt im Moment für dich heißt. Es heißt für dich etwas anderes als für mich. Aber du weißt es höchstwahrscheinlich selbst. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass du nicht weißt, welches die Dinge sind, die dich davon abhalten, radikal zu sein. Jesus hat auch gesagt, Johannes 7, Vers 17, wenn jemand sich entschließt, den Willen des Vaters zu tun, wird er erkennen, was an der Lehre ist. Das ist ganz wichtig. Was Jesus sagt ist, du tust dich schwer, die Überzeugung zu haben. Du tust dich schwer, wirklich zu sehen, was Gott von dir will. Sei gehorsam. Sei gehorsam, dann wird es dir klarer werden, was Jesus von dir will. Wenn es dir klarer wird, was Jesus von dir will, dann wird es leichter sein, gehorsam zu sein. Das ist ein Zusammenspiel, das ist eine Spirale, die kann nach oben gehen. Sei heute einfach gehorsam, selbst wenn es was Kleines ist. Aus dem einzigen Grund, weil du Gott gehorsam sein willst. Aus keinem anderen Grund. Überleg dir was, wo du sagst, wenn ich das mache heute, dann gehorche ich Gott. Das musst du selber wissen, was das genau ist. Aber finde eine Sache und mach die heute aus keinem anderen Grund, aber um Gott zu gehorchen. Wir kommen jetzt zum Abendmahl. Und Jesus hat natürlich selber radikal unter der Gottesherrschaft gelebt. Natürlich hat Jesus für uns als Beispiel gelebt. Er hat nicht nur die Gottesherrschaft verkündet und initiiert. Er hat sie uns vorgelebt. Und Jesus hat immer danach gefragt, was ist der Wille meines Vaters? Jesus hat immer danach getrachtet, den Willen des Vaters zu tun. Die Motivation von Gott ist Liebe. Und deine und meine Motivation, Gottes Willen zu tun, sollte die Liebe sein. Johannes 15, Vers 9. Wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote halten werdet, dann werdet ihr in meiner Liebe bleiben. So wie ich immer die Gebote meines Vaters gehalten habe, bleibe ich in seiner Liebe. Gott lieben heißt seine Gebote halten. Gottes Willen als höher stellen als deinen eigenen ist es, im Reich Gottes zu leben. Nicht weil wir müssen, nicht weil Gott ein strenger Gott ist, nicht weil wir Angst haben, sondern wegen der Perle, wegen des Schatzes. Der Wert der Perle, der Wert des Schatzes ist ja nicht die Perle oder der Schatz. Es ist die Liebe Gottes, die ungeteilte Liebe Gottes für dich und für mich, die wir sie nicht verdient haben. Im Lukas 22, Vers 39, Jesus hat seine schwierigste Entscheidung getroffen. Jesus hat gelebt, was er gelehrt hat, und für ihn hieß es, sein Leben zu geben. Ich frage mich manchmal, Waldo, würdest du dein Leben geben für Gott? Wärst du bereit, dein Leben zu geben? Immer sehr unangenehm. Sehr unangenehm. Weil mein ganzes Herz, mein ganzer Verstand will natürlich sagen, ja klar, ja sicher. Aber dann denke ich auch manchmal, ach, ich weiß nicht, ob ich es könnte. Und ich glaube, Gott verlangt nie von dir oder von mir etwas, wo er nicht weiß, dass wir den Glauben und die Kraft haben, das zu tun. Das ist sozusagen meine Erklärung. Das heißt aber nicht, dass der Tag nicht kommen kann und vielleicht wird, wo Gott von mir erwartet, dass ich wirklich mein Leben gebe, wie Jesus sein Leben gegeben hat. Im Lukas Vers 39, Lukas 22, Lukas Kapitel 22, Vers 39. Dann verließ Jesus die Stadt und ging wie gewohnt zum Ölberg. Seine Jünger begleiteten ihn. Als er dort angekommen war, sagte er zu ihnen, betet darum, dass ihr nicht in Versuchung geratet. Hierauf trennte er sich von ihnen. Etwa einen Steinwurf weit entfernt, kniete er nieder und betete. Vater, wenn du willst, lass diesen bitteren Kelch an mir vorbeigehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern deiner. Da erschien ihm ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Der Kampf wurde so heftig. Und Jesus betete mit solcher Anspannung, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Als er vom Gebet aufstand und zu den Jüngern zurückkam, waren sie vor Kummer eingeschlafen. Wie könnt ihr nur schlafen, sagte er zu ihnen. Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Steht auf und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Was für eine Versuchung? Welche Versuchung meint Jesus? Jesus meint genau dieselbe Versuchung, mit der er gekämpft hat. Die Versuchung, sein Leben nicht unter die Herrschaft Gottes stellen zu wollen. Jesus hat zu Gott gesagt, und es ist nicht schlecht und nicht falsch zu beten, Gott, ich weiß, was du von meinem Leben willst, aber ich will es nicht. Ich kann es nicht. Aber wenn du es willst, dann mache ich es trotzdem. Dein Wille geschehe, nicht mein Wille. Jesus wusste, dass seine Jünger mit dieser Herausforderung, mit dieser Versuchung kämpfen würden. Und er hat ihnen gesagt, betet, damit ihr nicht in Versuchung fallet. Lasst uns zusammen beten. Vater, Gott, Herrscher, König, wir kommen vor dich, Vater, und wir danken dir für deinen Sohn. Wir danken dir für Jesus, dass er auf diese Erde gekommen ist, um dein Reich zu verkündigen. Dass er auf diese Erde gekommen ist, um uns zu inspirieren und zu begeistern, zu faszinieren von deinem Reich. Hab Dank, Vater, für den Schatz. Hab Dank, Vater, für die Perle, die du so gnädig und liebevoll vor uns gelegt hast. Vater, wir sind erschrocken und bestürzt, wie schwer es ist, in deiner Herrschaft, unter deiner Herrschaft zu leben. Und doch, Vater, wissen wir, dass wir es nicht aus uns selbst können. Wir danken dir für Jesus als unser Beispiel. Wir danken dir für Jesus, dass er uns den Weg gezeigt hat. Wir danken dir für seinen Leib und für sein Blut. Vater, wir wollen, wenn wir jetzt das Brot brechen und den Wein oder den Traubensaft trinken, Vater, an Jesus denken. Und wir wollen wieder vor dich treten und sagen, Vater, Vergib uns, wenn wir den Schatz missachtet haben. Vergib uns, wenn wir den Schatz nicht mehr als Schatz angesehen haben. Vergib uns, wenn wir die Perle verlegt haben. Hilf uns, Vater, zu sehen, wie wir radikal leben können. Gib uns die Kraft, gib uns den Glauben. Wir danken dir dafür. Beten dies in Jesus' Namen. Amen.